Ja, lieber Francois, einmal im Monat, das große Rebalancing findet heute statt. Wir haben drei neue Aktien, die reinkommen und drei schmeißen wir auch raus, kommen wir später dazu. Ja, die drei neue Aktien, bin sehr gespannt. Der erste Titel, nicht so bekannt in Europa.
Ja, ich glaube, ganz oft gesagt, hast du richtig gesehen. Von der Marke passieren natürlich 50 Milliarden erstmals. Ein Riesenfisch, sage ich jetzt. Warum? Sehr agil, sehr schnell, sehr professionell in den richtigen Sektoren. Westinghouse Airbrakes, ganz wichtig. Warum? Technologie, was Bremsen betrifft, Autos, Züge und Flugzeuge in einem absoluten Wachstumsmarkt. Wir haben diese Sektor relativ stark schon gespielt mit Howmet Aerospace unter anderem, oder? Und wir glauben, dass hier nochmal relativ viel Potenzial ist. Warum? Weil Verkehr immer wichtiger wird. Der Individualverkehr wird ja immer wie mehr gestoppt. Man sitzt ja auch in Zürich, wenn ich hier zum Office kommen muss. Ich muss immer die mehr Umwege fahren, immer mehr Straßen sperren. Also ich glaube, individualisierter Verkehr wird in der Zukunft nicht mehr diese Rolle spielen wie in der Vergangenheit. Und da kommt genau die Technologie von Westinghouse Airbrakes richtig ins Spiel.
Ja, und auf Ihrem Gebiet auch Weltmarktführer. Was Sie genau machen, hast du schon ein bisschen ausgeführt. Du schaust auch die Zahlen immer genau an. Was hat dich überzeugt?
Also die Deklination der Derbyshire natürlich ist immer entscheidend bei unserem Titel, weil die haben eine Datenbank von 40.000 Aktien und da muss einfach alles stimmen, damit das überhaupt in die Qualifying kommt. Und heißt bei Westinghouse Airbrakes, stimmt in meinen Augen eigentlich alles, vielleicht einen Schwachpunkt hat, da komme ich noch drauf, aber zuerst mal die Zahlen. Die Marktkapitalisierung ist eben erstmals bei 50,05 Milliarden US-Dollar. Das ist wichtig für die großen Investoren, die müssen langsam, wenn sie eine ETF-Replikation machen vom S&P 500, muss dieser Titel reinkommen. Umsatz lag im 2023 bei 9,677 Milliarden, das heißt unter diese 10 Milliarden. Das ist eine wichtige Hürde in Amerika. Und dann springt es rauf auf 14,18. Das wird dann richtig spannend. Warum? Weil auch das EBIT geht von 1,643 Milliarden US-Dollar auf 3,228. Das heißt, hier hast du einen gigantischen Sprung. Und da kommt auch der Schwachpunkt in der Vergangenheit der Aktie. Nämlich die EBIT-Marge war im 23 bei 16,98% und steigt dann auf 23,18 im 28. Das ist ja relativ wichtig. Warum? Weil wir sagen immer, Titel unter einem ROE von 20%, die machen keinen Sinn. Hier sind wir jetzt drüber.
Und Dividende, meine Lieblingsfrage zum Schluss.
Ja, die ist wie im Hall, aber ich komme zuerst noch etwas anderem. Return on Equities springt von 10,36 auf 19,12. Du weißt, die Zinsamerika sind relativ tief, immer noch. Und der amerikanische Finanzministerium und das Fed machen momentan noch nichts auf den Zins. Das heißt, wir haben hier einen Vorsprung in Sachen Financial Leverage und der Gewinn pro Aktie springt von 4,53 US-Dollar auf 12,55. Das heißt, wir haben hier die optimale Deklination der Derbyshire. Wie gesagt, Westinghouse Airbrakes, Dividende unter 1%, nichts zu besprechen, weil da sage ich immer, unter 1% macht diese Sache keinen Sinn. Aber, das wichtig ist, die Tendenz stimmt in Dividendenausschüttung, aber bei diesem Titel macht es nichts aus.
Wie ist die seither gelaufen?
Relativ sehr gut, in den letzten 12 Monaten plus 58,1 versus 22,5, ein Index, wo du relativ viele Technologiewerte hast, die extrem gut gelaufen sind, wie eine Nvidia oder Microsoft. Das heißt, wir haben hier wirklich etwas Verrücktes, einen relativ konservativen Titel, der extrem performt, über 5 Jahre noch viel besser, plus 240,5 versus 69,7. Da kommen wir immer zu der berühmten 20% Marke pro Jahr, die überspringt diese Aktie. Also siehst, hier ist wirklich etwas im Busch. Ich bin der Meinung, dieser Titel hat extrem viel Potenzial, ist konservativ und hat natürlich entsprechendes Potenzial.
Was sind die Risiken bei so einem Industriewert?
Ja, ich meine, es ist immer die Frage der Technologie, ob du die richtige Technologie an den Mann bringen kannst, ob du auf dem richtigen Forschungszweig, da ist auch viel Forschung bei den Autobremsen, man sieht es auch zum Beispiel bei BMW oder Mercedes, welche Probleme auftauchen. Bei BMW hast du es gesehen, bei den 7er vor 1 oder 2 Jahren, ich habe ja die Probleme im Bremssystem, genau das ist der Punkt. Das heißt, wenn da etwas nicht ganz perfekt ist, dann gibt es Probleme, weil dann werden die Fluggesellschaften oder die Züge und, Firmen werden da nicht mit Westinghouse Airbrakes arbeiten. Das ist wichtig, das heißt, Qualität ist entscheidend. Darum siehst du auch, dass diese EBIT-Marge nicht so sprunghaft ansteigt bei diesem Umsatzwachstum.
Hast du auch angeschaut, Märkte, soweit ich gelesen habe und gesehen habe, weltweit natürlich bei so einem Riesenunternehmen, aber haben Sie einen speziellen Markt, das ist ja schon Nordamerika?
Nordamerika ist um die 50% momentan, aber sie gehen jetzt mehr nach Europa und Asien, das ist ein neues Geschäft in dem Sinn, natürlich ein langfristiger Titel, sage ich, konservativ, gut aufgestellt, einfach der Schwachpunkt, ich gesagt habe, die EBIT-Marge ist gut, aber nicht überragend, aber sie steigt jedes Jahr. Das heißt, wir bauen hier in dem Sinn Value auf und das könnte relativ spannend sein, weil das Return on Equity springt ja fast um über 90% innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, wir haben hier etwas, ein Hidden Champion und ich würde sagen, Warren Buffett würde glücklich sein, wenn er eine solche Aktie in seinem Portfolio hätte.
Ja, wir werden sie weiter beobachten, neu im Musterportfolio. Neuen Aufnahme Nummer 2 heute. Ich würde sagen, eine deiner Lieblingsaktien.
Ja, ich glaube, man kann nicht davon wegkommen und man kommt immer rein und raus und rein und raus. Man hat immer ein bisschen Angst, wie geht's weiter bei dieser Aktie? Warum? Die Performance überragend. Und man sagt immer aus der Finanzmarkttheorie, wenn eine Aktie zu massiv ansteigt neben dem Index, man muss sie rausschmeißen. Das ist mean to reversion. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Titel, der doppelt so viel macht wie der Index, eines Tages abstürzt, weil einfach zu stark angestiegen. Genau das ist das Problem bei Eli Lilly. Man muss schrittweise diese Aktie spielen, weil wenn man voll aggressiv reingeht, ist das Potenzial da, dass die Aktie innerhalb eines Monats, das ist passiert in der Vergangenheit, 20% verliert. Das macht Angst und da muss man ein bisschen vorsichtiger sein bei diesem Super-Champion aller Klassen.
Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir sie im April rausgenommen dieses Jahr. Jetzt nehmen wir sie wieder rein. Was ist der Hauptgrund, warum wir sie wieder reinnehmen?
Zuerst einmal die ganze Geschichte mit den Abnehmspritzen, da sind sie wieder dabei. Bei diesen Pillen mehr besser wie früher, weil es gibt ein neues Medikament, das bei Eli Lilly kommt, von Mujao heißt das. Es ist wahrscheinlich besser noch wie das von Novo Nordisk. Man sieht ja auch, dass der Aktienkurs von Novo Nordisk abschmiert. Das heißt, wir haben hier früher, vor 5 Jahren, hätte ich gesagt, Novo Nordisk number one, Eli Lilly hinten dran. Heute haben sich die Rollen verkehrt. Das heißt, Eli Lilly ist davongezogen, Novo Nordisk verliert Schritt und Schritt immer wie weit. Wir haben, glaube ich, auch Novo Nordisk einst mal gehabt bei uns. Und wenn ich jetzt die Zahlen ansehe, muss ich sagen, lieber David, es ist zu gut, um wahr zu sein. Das sind Modellannahmen, aber ich glaube, das müssen wir einfach sagen. Es sind Zahlen, Finanzkennzahlen, die sind so überragend, man kann es fast nicht glauben, dass sie wirklich eintreffen. Aber kommen wir zu den Zahlen. Zuerst mal, der Marktwert ist erstmals bei über 1.000 Milliarden, genau 1.043 Milliarden, wo es da alles ist. Novartis und Roche zusammen würden nicht dieses Marktgewicht zusammen hinkriegen. Dann hast du einen Umsatz, der springt von 34,124 Milliarden auf satte 111,60. Das heißt, wenn du das von der Novartis kennst, von Sanofi, von Roche und, die haben nicht diese Wachstumszahlen. Das ist unglaublich, diese prozentualen Wachstumsraten, die sind einfach nicht mehr von dieser Welt, sage ich. Darum sage ich, ein kleines Warnzeichen. Die Zahlen sind eigentlich fast zu überragend, um wahr zu sein. Kommen wir weiter zum EBIT. Das springt von 7,05 Milliarden im 23 auf 56,24 Milliarden. EBIT-Marge von 20,6. Das siehst du, das Problem war bei Eli Lilly. Die EBIT-Marge ist eigentlich zu tief für einen Pharmawert und springt auf 50,39. Du sagst, David, lieber David, das ist zu gut, um wahr zu sein. Wir sagen auch, die Zahlen können möglich sein, weil sie neue Wundermittel haben und in dem Sinn nur und ordentlich richtig flachlegen. Dann Return on Equity von 48,93% auf 52,37%. Und dann deine Lieblingsfrage, lieber David, Dividende geht rauf von 4,52 Dollar auf 8,278. Aber du weißt ja, wo der Aktienkurs momentan von Eli Lilly ist. Das ist ein minimaler Zusatz zu der Performance. Wir bringen es. Es ist eine gute Tendenz, aber ich sage es nochmals, lieber David, wenn du jetzt die EBIT anschaust, die springt von 7 Milliarden auf 56 und die Dividende nur von 4,52 auf 8, das ist ein Sprung von 80%. Und beim EBIT, da siehst du 700%. Also ich meine, da spreche ich von Amt und Dimension. Das heißt, wir sind nicht so aktionärsfreundlich bei Eli Lilly, weil er die Dividende nicht Schritt hält mit der EBIT-Entwicklung. Und das macht ein bisschen Angst für den konservativen Investor, der eigentlich sagt, ja, ich brauche Dividende jedes Jahr. Das ist bei der, also gute Dividendenrendite, das hast du bei Eli Lilly leider nicht.
Was machen die mit dem Geld? Denkt die es mehr in die Forschung wie andere Unternehmen in dem Bereich? Oder?
Also man muss ein bisschen vergleichen mit Novartis und Eli Lilly, die die kaufen ja, die haben nicht alles selber in-house, die probieren aber ihre kleineren Konkurrenten aufzukaufen aus der Portokasse. Das heißt konkret, sie nehmen Aktien aus dem Unternehmen raus, investieren dann oder nehmen Geld aus der Portokasse und kaufen dann die kleineren Mitbewerber, um dann das Geschäftsportfolio zu arrondieren. Das heißt, wir haben hier in dem Sinn nicht so eine aktionärsfreundliche Politik, wenn man Dividende anschaut. Wenn man aber die Wertsteigerung des Titels anschaut, muss man sagen, ja, das ist absolut verrückt, oder? Aber nochmals gesagt, liebe Zuschauer und Zuschauer, für Dividendenfans ist diese Aktie nicht geeignet.
Dafür Performance überragend.
Ja, kann man sagen. Über die letzten 12 Monate plus 57,8 versus 22,5. Das ist gut bis sehr gut, aber über 5 Jahre optimal plus 364,4 versus 69,7. Das heißt, du siehst hier absolute Kanonenaktie, aber Dividende nicht selber Aktie.
Hast du auch im Kopf ungefähr, wie die Verteilung ist? Du hast die Zuckermedikamente schon angesprochen. Was ist so die Verteilung? Sie haben ja auch andere Bereiche. Was macht der
Zucker? Ja, also der Zucker macht momentan 30-35%, aber das neue Wundermedikament, das sie haben sollten, also man geht davon aus, dass das noch besser ist wie das von Novo Nordisk, nochmal 15-18% Gewichtseinsparung, das wäre eigentlich absolut verrückt. Darum sage ich, klinische Studien sagen das. Wie es in der Praxis ist, ist doch die große Frage. Das ist ein ganz neues Medikament und das könnte der absolute Gamechanger werden in der weltweiten Pharmaindustrie, wenn dieses Wundermedikament auch einfährt. Aber das Problem ist, im Gegensatz zu Novo Nordisk, das Mounjaro, das brauchst du mit einer Spritze. Und Novo Nordisk ist einen Schritt weit und kann das mit Tablettenform machen. Das heißt, wir haben hier einen technischen Vorteil bei Novo Nordisk in Sachen Einnahme des Produkts. Da nimmst du eine Pille in dem Sinn am Morgen. Und bei Eli Lilly, da musst du spritzen. Und das ist ja immer wieder, also in den Bauch reinspritzen und das sind meist Verunreinung der Spritzen und so. Das gibt es ja noch viele Fragen dazu, oder? Aber die Effizienz von Eli Lilly und seinen Produkten ist einfach unschlagbar momentan. Aber das ist, wie ich gesagt habe, das sind einfach die Datenbank, die ich bei den Forschungen gefunden habe. Das ist noch nicht in der Realität 100% in Stein gemeißelt, aber das Potenzial ist gigantisch.
Ja, und wenn wir schon bei Pharma sind, du hast auch den dritten Wert schon mehrfach gerade angesprochen, der neu reinkommt. Auch der dritte Wert hat mit Pharma zu tun und wir bleiben in der Schweiz.
Ja, und das ist ein bisschen interessant in dem Sinn, weil das ist nicht so spektakulär vom Umsatzwachstum, die Novartis, aber es gibt eine Stabilität in Sachen Währungskomponente. Und das Interessante bei Novartis, laut meinen Modellen, du hast einen fundamentalen Bewertungsabschlag von 61,2%. Das ist verrückt und ich komme nachher gerade darauf, warum dieser Bewertungsabschlag derart hoch ist. Also zuerst einmal, die Marktkapitalisierung ist bei 237 Milliarden Schweizer Franken. Jetzt mache ich einen Sprung in US-Dollar, weil die meisten Schätzungen von Novartis sind in US-Dollar und es ist interessant, dass immer wie mehr amerikanische Großinvestoren in Novartis reingehen. Das heißt, wir haben hier eine Verlagerung des traditionellen Aktionärsclub in dem Sinn von der Schweiz, Europa Richtung Amerika. Die Zahlen sind relativ spannend. Warum? Umsatz lag im 2023 bei 46,6 und springt auf 64,99. Du siehst hier, dieser Sprung ist nicht so überragend wie bei Eli Lilly. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum diese Aktie in unser Mutterportfolio reinkommt. Und es gibt einen klaren Grund. Die EBIT geht von 16,372 Milliarden auf 25,61 und du bist ein Schnellrechner. Du siehst, da ist etwas passiert in Sachen EBIT-Marge. Warum? Die EBIT-Marge im 23 lag schon bei 35,09%. Und wenn du die Schweizer Zinsen kennst, sie sind bei 0-1% und die springt dann auf 39,42%. Das heißt, wir haben hier einen Spezialeffekt der berühmten Darwin-Schere, wo wir sagen, die Schweizer Franken Zinsen sind relativ minimalistisch, aber die EBIT-Marge bei diesem Titel ist explosionsartig hoch. Das einzige Problem, das wir haben im Vergleich zu Eli Lilly, die prozentualen Zuwachsraten sind nicht in dieser Größenordnung wie bei Eli Lilly.
Dafür schütten sie prozentual mehr Dividende aus.
Richtig, das sage ich auch, aber ich komme zuerst zum Return on Equity und das ist, macht mir richtig Freude. Plus 25,37 auf 39,39 im Jahre 2028. Das ist für eine Schweizer Finanz, also Schweizer Unternehmen aus der Messe, meine ich Finanzwert, absolut Weltklasse. Du weißt ja, dass die Schweizer Finanzwerte, um das zurückzukommen, haben nicht diese Return on Equity wie eine Novartis. Und das ist ja felsenfest. Und dann kommt ein Punkt mit der Dividende, lieber David. Dividendenausschüttung von 3,823 US-Dollar auf 4,74. Das ist nicht so eine großer Sprung, weil du siehst jetzt, da ist schon die Dividendenrendite um die 3% bei der Novartis, aber du hast nicht mehr diesen Sprung prozentual wie bei Eli Lilly, aber du hast natürlich mehr Geld schon per Dividendenrendite wie bei Eli Lilly. Das heißt, wir haben hier einen mehr konservativ ausgerichteten Titel wie eine Eli Lilly, aber die Buchwertsteigung wird konsequenterweise nicht so stark stattfinden bei einer Novartis wie bei einer Eli Lilly, weil du hast ein ganz anderes Wachstum in Sachen Umsatz bei Eli Lilly wie bei Novartis.
Und Performance, war die ähnlich wie Eli Lilly?
Nein, gar nicht. Also ich meine, zum Beispiel über ein Jahr plus 38,8 versus 24% von dem Schweizer Index. Du weißt ja, Roche, Novartis und Nestlé sind der Schweizer Index. Und über fünf Jahre sieht es relativ sensationell aus gegenüber dem Schweizer Index. Plus 85,2 versus 25,5. Das heißt, wir haben hier eine maximale Outperformance gegenüber dem SMI und das macht relativ Sinn für uns als strategisches Key-Investment, dass wir die Novartis-Karte spielen.
Vielleicht noch im Abschluss beide Pharmawerte größte Risiken.
Ich meine, es gibt einen Namen aus Amerika, der probiert immer wieder die Preise runterzubringen von den Pharma-Produkten. Sind nicht so gut gelaufen bis jetzt. Wir wissen auch, dass Novartis relativ stark in Amerika positioniert. Das heißt, wir haben das auch geschaut. Was ist mit Novartis? Haben die Produktionsstätten in Amerika? Die haben sie. Das heißt, die Zollproblematik ist nicht so stark auftretbar bei Novartis wie bei anderen Industrien, wo nicht in dem Sinne Forschungsbetriebe haben oder Forschungsproduktionsstätten haben in Amerika. Das heißt, Novartis ist da natürlich aufgrund der Historie exzellent aufgestellt. Für mich ein spannender Titel, auch aufgrund der Dividendengeschichte, auch aufgrund von dir, dass du sagst, Dividenden 3%, dass diese Aktie nur 5 oder 6% jedes Jahr macht, plus noch Dividende, hast du natürlich eine absolute Bolide in deinem Portfolio. Also es ist ein relativ spannendes Unternehmen, das gut positioniert ist. Ich bin auch der Meinung, der neue CEO, der seit 5 Jahren unterwegs ist, oder 6 Jahren, der macht einen super Job. Natürlich, ganz offen gesagt, gibt es viele Veränderungen bei der Novartis, aber momentan, wenn man jetzt die Bilanz anschaut von diesem Monat, oder muss man einfach sagen, ja, Novartis Roche, die machen etwas richtig momentan. Es war ein Kulturtransfer, der stattgefunden hat, aber Novartis ist dabei, aber ganz offen gesagt, der Zug ist abgefahren bei Novartis gegenüber einer Eli Lilly. Die werden das nie mehr aufholen. Das ist ein konservativer Growth-Titel, aber die Wachstumsstory, die Eli Lilly momentan schreibt, kann Novartis leider nicht schreiben.
Ja, und wenn 3 neue Titel reinkommen, fliegen auch 3 raus. Diesmal extrem spannend. Du schmeißt praktisch unsere komplette Halbleiter aus dem Portfolio raus. Also alle 3 Unternehmen, im weitestgehenden Sinne Halbleiterunternehmen. Ja, sind sie zu heiß gelaufen oder was ist der Grund?
Also wir haben ja exzellente Performance gemacht mit diesen 3 Titeln, aber jetzt ist etwas passiert. Ich sage, das Sentiment hat gewechselt. Du siehst auch an der Performance, auf einmal hat es bumm gemacht, sage ich eben. Das heißt, wir haben einen Shift gehabt, dass jetzt diese Titel nicht mehr diese Wachstumsraten haben in Sachen Performance, in Sachen Umsatz. Das ist am besten bei ST Microelectronics, der hat über 100% gemacht innerhalb von 12 Monaten. Jetzt hat in den letzten 3 Monaten hat 5,9% verloren. Sein Index ist dagegen plus 3,9. Das heißt, wir haben eine Differenz von über 8,5%. Und da sage ich ganz offen gesagt, lieber David, nimm mir raus. Auch wenn wir mit ST Microelectronics eine exzellente Performance gehabt haben. Aber ich sage konsequent, tun wir unser Portfolio monatlich, auf monatlicher Basis optimieren, damit unsere Investoren auch wirklich gute bis sensationelle Resultate auch haben.
Magst du noch einen Satz zu den 2 anderen Sachen
und auch die Titel? BE Semiconductor ist noch extremer gewesen in den letzten 5 Jahren. Da hast du dort Abschluss, ist ein bisschen gravierender, minus 15,4% versus 9,2% plus für den Index. Das heißt, ein Riesenspread, oder? Aber wenn man sich die Aktie anschaut, seit dem Jahresanfang, absolut verrückt, über 50%, da kannst du nichts sagen, oder? Aber ich sage immer, wenn wir einen Tendenzshift sehen, oder, in einer Aktie, kann gut oder schlecht sein, dann sage ich, raus damit, 3 neue an den Start, 3 alte raus. Und ich glaube, wir haben ja auch mit Infineon, hatten wir eine relativ sensationelle Rendite gezielt, oder? Und was mich ein bisschen stutzig gemacht haben, die Zahlen von Infineon waren ja Rekordzahlen. und die Aktie ist abgestraft worden. Also das finde ich ein bisschen komisch. Und was heißt das für mich? Es ist etwas im Busch, oder? Weil wenn eine Aktie nach diesen Superzahlen abgestraft wird an der Börse, dann habe ich einfach ein Sentimentproblem. Sage ich, ja, was könnte da im Hintergrund spielen? Ist es, dass die Investoren genug haben, sagen, wir haben genügend Rendite gemacht, was eigentlich logisch ist. Und da komme ich auf das Anfang, was ich gesagt habe, ja, wenn eine Aktie massiv Performance zeigt gegenüber dem Index, da muss man wachsam sein. Ich glaube, die haben alle die gleichen Lehrbücher gelesen wie ich, oder? Und die sagen, okay, wir haben jetzt extrem viel Rendite gemacht auf Infineon, Besemico, das STN, wir schmeißen es raus und wir müssen immer ein bisschen schneller sein wie die Konkurrenz und dann kommt es gut. Und aus diesem Grund sage ich, Cut the lines, wie man schon schön sagt, und wir gehen zu neuen Ufern. Und mit diesen drei neuen Titeln, glaube ich, haben wir nochmals einen neuen Shift gebracht in unsere Strategie. Neue Rennpferde, die auf weltweiter Basis unter den besten 10 in ihrer Kategorie. Und ich glaube, es ist das Ziel für den kommenden Herbst, den wir uns anstreben, dass wir hier diesen Shift noch machen, diesen Paradigmenwechsel machen in unserem Portfolio, damit die Performance stetig und kontinuierlich nach oben geht.
Ja, wir werden die drei neuen Titel weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank, lieber François.
Und dir, lieber David, auch. Und ich hoffe, du bist entschuldigt mich, dass ich bei 30 Grad der Außentemperatur nicht mehr den Jackett anziehe. Aber ich glaube, nächsten Monat ist nicht mehr so warm. Und dann werde ich wieder mit Jackett auftreten. Ja,
ich ziehe es auch sofort aus.
Aber ich entschuldige mich bei unseren Zuschauern. Hat Spaß gemacht. Und dir noch guten Sommer, lieber David. Und alles Gute unseren Zuschauern.
Dankeschön.